Ja, und ich darf zunächst erstmal die Kinder nach vorne holen. Ich habe sie gerade schon angekündigt, dass ich eine Kindergeschichte für sie habe. Sie haben mir versprochen, dass sie kommen. Ja, es gibt noch mehr Kinder. Schön, dass du schon da bist. Die anderen kommen jetzt auch. Da sind sie schon. Schön, dass ihr alle gekommen seid. Guck mal, ich habe euch hier ein Bild mitgebracht. Und da könnt ihr vielleicht einen Vogel erkennen. Seht ihr den Vogel? Der heißt Keki. Okay? Das ist Keki. Ich halte das mal hier. Dann. Und da unten ist auch ein schönes rosa Schwein. Das ist die Paula. Mal kurz überlegen, hier heißt keiner Paula, ne? So, und Keki, der ist immer ganz schnell. Und der liebt es, Wettrennen zu machen. Und der sagt, Paula, Paula, komm, wir machen Wettrennen. Ach, die Paula, ah, du bist doch immer schneller als ich, hab doch gar keine Chance. Komm, sei kein Spielverderber, Paula, lass uns ein Wettrennen machen. Okay, sagt Paula, ich will kein Spielverderber sein, wir machen ein Wettrennen. Aber die Eiche ist unser Schiedsrichter, okay? Einverstanden, los, 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 komm, lass uns ein Wettrennen machen. Und die Eiche sagt, okay, das Ziel ist die Wegkreuzung. Wer zuerst, los, gib endlich Startschuss, sagt Keki, los, lass uns anfangen. Ganz ruhig, sagt die Eiche, ich bin der Schiedsrichter. Also, wer als erster das Ziel erreicht, der ist Sieger. Auf die Plätze, fertig, los. Und schon ist Keki losgeflogen. Und schon ist er wieder zurück und sagt, Erster, Erster, ich hab gewonnen. Nach einer ganzen Weile kommt Paula und fängt an zu lachen. Und fängt an zu lachen. Die Paula lacht sich einfach kaputt. Ich hab gewonnen. Ich hab den Wettkampf gewonnen. Du spinnst. Ich hatte den viel besseren Start, sagt Keki. Ja, du hattest einen mega super tollen Start. Aber ich hab trotzdem gewonnen. Paula kann sich einfach den Bauch vor Lachen nicht mehr halten. Ich war viel schneller als du, sagt Keki. Ja, kann sein, aber ich habe trotzdem gewonnen. Ich habe als erster Erster gerufen, sagt Keki. Stimmt, aber ich habe natürlich trotzdem gewonnen. Eiche, sag doch endlich, dass ich gewonnen habe. Du bist doch unser Schiedsrichter. Und die Eiche sagt, Paula hat gewonnen. Jetzt ist Keki völlig durcheinander. Und die Eiche sagt, du hast die falsche Richtung geflogen. Du bist in die falsche Richtung geflogen. Du bist zum falschen Ziel geflogen. Paula hat gewonnen. Du bist zur Futterkrippe geflogen, aber abgemacht war die Wegkreuzung. Kleinlaut sagt Keki, ich habe wahrscheinlich gar nicht richtig hingehört. Ich dachte, ich gewinne sowieso. Die Eiche sagt, beim nächsten Mal hörst du besser zu. Genau, sagt Paula. Auf die richtige Richtung kommt es an. Okay, sagt Keki, zuhören und die richtige Richtung. Zuhören und die richtige Richtung. Okay? Als ich mal mit dem Zug unterwegs war, konnte ich 4 Teenager, so im Alter 14, 15 Jahren, eine ganze Zeit lang beobachten. Man sah so, sie liefen von einem Waggon zum anderen, sie fanden nicht ihr Ziel, sie fanden nicht das, was sie wollten. Sie suchten nach Möglichkeiten zum Rauchen im Zug. Ein Teenager sagte, hier können wir nicht rauchen. Der andere sagte, das ist mir doch egal, ich rauche trotzdem. Und ich war schon kurz davor aufzustehen. Aber sie gingen weiter. Nach kurzer Zeit kamen sie wieder, weil sie immer noch nichts gefunden hatten. Und dann gingen sie zur Toilette und einer sagte, hier können wir auch nicht rauchen, sagte der andere. Ist mir doch egal. Und sie gingen rein.
Die Tür ging zu und sie machten wohl das, was sie meinen, machen zu müssen. Nach einer kurzen Zeit kam eine schwangere Frau, die auch auf Toilette gehen wollte. Minutenlang stand sie davor und klopfte. Was ist mit unserer Jugend los? Fehlt es ihr an Orientierung? Fehlt es an Vorbildern? Ja, ja, die Jugend. Am gleichen Tag, in einer U-Bahn-Station, ein älterer Mann steht auf dem Bahnsteig, offizielles Rauchverbot, er steckt sich eine Zigarette an und raucht. Was ist mit den Alten los? Was ist mit unserer Gesellschaft los? Fehlt es an Orientierung? Fehlt es an Vorbildern? Wer oder was sind gute Vorbilder? Sportler sind ja immer Vorbilder. Und wir kriegen auch mit, dass gewisse Sportler sich zum Christentum äußern. Das adventistischste Beispiel ist David Alaba, Fußballspieler bei Bayern München, der sich als Adventist outet. Der sagt, immer wenn ich bei meinen Eltern in Österreich bin, besuche ich den adventistischen Gottesdienst. Es tut uns gut, obwohl wir nicht immer nachvollziehen können, wie er dann am Samstag Fußball spielen kann, für viel Geld. Aber er outet sich und neulich bei einem Torjubel habe ich gesehen, wie er die Arme nach oben. Das Interessante war, auch der Götze kam zu ihm und lobte Gott auch. Ob das ansteckend ist? Man kannte von früher, dass es auch unter Fußballern Bibelkreise gibt. Gerade die Brasilianer, die brachten den christlichen Glauben, outeten sich zum christlichen Glauben und bildeten unter Fußballern Bibelkreise. Und die Fußballer, die haben es auch gar nicht nötig. Die haben in der Regel finanziell ausgesorgt. Sie werden in der Gesellschaft anerkannt. Niemand verlangt von ihnen, dass sie sich öffentlich zu Gott bekennen. Es würde auch nicht auffallen, wenn sie es nicht tun würden. Keiner zwingt sie. Und sie tun es doch. Sie bekennen sich öffentlich zu Gott. Warum machen sie das? Es ist ihre Beziehung zu Gott. Keiner nötigt sie, keiner verlangt es von ihnen. Durch ihr öffentliches Bekenntnis zu Gott stellen sie Gott in den Mittelpunkt ihres Lebens. Und ich möchte in der heutigen Predigt auch zwei weitere Gründe nennen, wieso Menschen Gott in der Öffentlichkeit bezeugen, sich zu ihm bekennen. Erstens, Gottes Erkenntnis und das daraus resultierende Bekenntnis der eigenen Schuld. Das ist der erste Grund. Und der zweite Grund ist Erfahrung der Vergebung und der damit verbundenen Erlösung. Anders ausgedrückt, Gottes Erkenntnis und Erlösung. Die zwei Gründe, warum sich Menschen zu Gott bekennen. Ich möchte euch ein Vorbild vorstellen, bei dem diese beiden Gründe deutlich werden. Ein Vorbild aus der Bibel. Ich möchte euch einen Mann vorstellen, von dem wir ganz viel lernen können. Es ist der Schächer am Kreuz. Ich möchte gerne den Text lesen aus Lukas 23, die Verse 39 bis 43. Fünf Verse von einem Mann, von dem wir vorher und später nichts hören, aber trotzdem ein Vorbild für uns sein kann. Lukas Kapitel 23, ab Vers 39. Aber einer der Übeltäter, die am Kreuz hingen, lästerte ihn und sprach, bist du nicht der Christus? Hilf dir selbst und uns. Da wies ihn der andere zurecht und sprach, und du fürchtest dich noch nicht einmal vor Gott, der du doch in gleicher Verdammnis bist. Wir sind zwar mit Recht, denn wir empfangen, was unsere Taten verdienen. Dieser aber hat nichts Unrechtes getan. Er sprach, Jesus, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus sprach zu ihm, wahrlich, ich sage dir heute, du wirst mit mir im Paradies sein. Lass uns diese Situation vielleicht nochmal gedanklich in unserer Fantasie vorstellen. Vielleicht mögt ihr auch die Augen zumachen. Wir befinden uns in Jerusalem, vor den Toren der Stadt, auf dem Hügel Golgatha. Da sind ganz viele Menschen, die brüllen und schreien. Da sind römische Kriegsknechte, die Wache halten. Sie würfeln um die Kleider der Gerichteten. Lass uns zu diesen Kreuzen hochschauen. Drei Männer am Kreuz. In der Mitte hängt der Sohn Gottes, angenagelt. Das Gesicht blutig von der Dornenkrone. Da hängt Gott. Rechts von ihm ein Übeltäter, ein Räuber. Links von ihm auch ein Übeltäter, ein Räuber. Und dann wird es dunkel. Der Tod nähert sich. Da fängt einer dieser Übeltäter plötzlich an zu schreien. Hey du, du in der Mitte. Du hast gesagt, du bist Gottes Sohn. Wenn das wirklich stimmt, wenn du wirklich Gottes Sohn bist, wenn du nicht ein Lügner bist, dann steig herunter und hilf auch uns. Jetzt meldet sich der andere zu Wort. Er redet an Jesus vorbei. Er redet mit seinem Verbrecherkollegen. Du fürchtest dich noch nicht einmal vor Gott. Wir sind mit Recht hier. Wir haben es verdient. Kurzer Schritt zur Seite. Hier geht es um Bekenntnis der eigenen Schuld. Er steht zu seiner Schuld. Er nennt seine Schuld beim Namen. Er sagt, wir sind zu Recht hier. Wir haben es verdient. Wo bekennen wir unsere Schuld? Wem bekennen wir unsere Schuld? Stehen wir auch zu unserer Schuld? Und dann redet der Schächer nicht mehr an Jesus vorbei, sondern er spricht direkt mit Jesus. Du hast nichts Unrechtes getan. Er erkennt die Unschuld Jesu. Und in diesem Moment geht ihm ein Licht auf. Er hat eine Gotteserkenntnis. Der hängt ja für mich hier. Der trägt ja meine Schuld. Und da kann er nur noch bitten. Jesus, denke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Hier geht es um die konkrete Bitte. Es geht um die Bitte des Sünders um Sündenvergebung. Der Schächer am Kreuz glaubt an Jesus. Er glaubt, dass Jesus ihn retten und auch erlösen kann. Das ist der rettende und der erlösende Glaube. Dass ich Gott erkenne, dass ich meine Schuld erkenne, dass ich meine Schuld bekenne, dass ich meine Schuld bereue, dass ich mit meiner Schuld zu Jesus gehe und dass ich daran glaube, dass er mir meine Schuld vergibt. Der Glaube an Jesus. Auf diesen rettenden Glauben kommt es an. Der Glaube an Jesus. Und was bringt das? Wofür das Ganze? Was habe ich davon? Was bringt mir das? Der Schächer am Kreuz sagt, denke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Er spricht vom Ziel. Wir haben gerade in der Kindergeschichte ja auch vom richtigen Ziel gesprochen, dass man das Ziel nicht aus den Augen verlieren soll. Der Schächer spricht vom Reich Gottes. Und Jesus gibt ihm den Zuspruch, du wirst mit mir im Paradies sein. Was hat es mit diesem Reich Gottes zu tun? Das Reich Gottes ist das Hauptthema der Verkündigung von Jesus Christus. Reich Gottes heißt wörtlich übersetzt die Herrschaft Gottes, Basileia tou Theou auf Griechisch. Hier steht Gott im Mittelpunkt. Gott ist das Maß. Gott ist das Ziel aller Dinge. Gott steht im Mittelpunkt. Im Alten Testament hat Israel die Aufgabe, diesen Herrschaftsanspruch Gottes gegenüber der ganzen Welt zur Sprache zu bringen, bekannt zu machen. Dem wurde Israel nicht gerecht. Deshalb verkündigten die Propheten, Gott selbst werde sein Reich aufrichten. Das Volk bekommt den Auftrag, das Volk tut es nicht, also macht es Gott selbst. Gott wird sein Reich aufrichten. Durch ein Nachkommen Davids. Dann wird die Schöpfung in Ordnung kommen. Im Neuen Testament tritt Jesus auf und er verkündigt, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist herbeigekommen. Vom Anfang seines Dienstes bis zur Kreuzigung und bis auch zur Auferstehung bestimmt das Reich Gottes die Verkündigung von Jesus Christus. Jesus ruft die Menschen in das Reich Gottes, also unter den Herrschaftsanspruch Gottes. Wo Jesus Christus ist, da ist das Reich Gottes gegenwärtig. Er selbst ist das Reich Gottes. In der Verkündigung von Jesus ist das Reich Gottes kein Zustand, sondern eine Person. Und Jesus ist diese Person. Jesus Christus ist das Reich Gottes. Bei dem Reich Gottes, wie Jesus es predigt, sind vier Punkte wichtig. Erstens, es geht bei dem Reich Gottes immer um das Handeln Gottes. Es geht von Gott aus. Gott ist das Subjekt. Wir können das Reich Gottes nicht machen. Wir haben manchmal das Gefühl, wenn wir uns anstrengen, wenn wir verkündigen, wenn wir missionieren, dann beeinflussen wir, dass Jesus wiederkommt. Gott ist der Handelnde. Gott ist das Subjekt. Zweitens, das Reich Gottes ist immer nahe. Gott beansprucht diejenigen, die von seiner Botschaft getroffen werden, immer sofort. Wenn wir manchmal das Gefühl haben, lass mich nochmal die Schule zu Ende machen, lass mich erstmal meinen Job, meine Ausbildung, mein Studium zu Ende machen, Familie wäre auch noch ganz nett, ein paar Kinder ist auch schön. Und wenn die Kinder wenigstens aus dem Gröbsten heraus sind, dann will man auch irgendwo auch noch sein Alter genießen. Wenn ich in Rente bin, und dann bin ich in Rente, dann habe ich auch keine Zeit für Gott. Gott beansprucht uns immer sofort. Das Reich Gottes ist nahe. Nicht irgendwann einmal, sondern es ist jetzt schon da. Wer sich drittens auf das Reich Gottes einlässt, ist eine neue, wiedergeborene Kreatur. Auch das ist schon ein Ist-Zustand und wird nicht irgendwann sein. Es ist schon heute. Ich bin heute schon erlöst. Viertens, das Reich Gottes darf nicht mit der Gemeinde Jesu Christi gleichgesetzt werden. Denn das Reich Gottes kann nicht gebaut werden. Die Gemeinde Gottes kann sehr wohl gebaut werden. Ich habe uns den Schächer als Kreuz, als Vorbild vorgestellt. Dabei sind mir drei Punkte wichtig geworden. Erstens, er hat seine eigene Schuld erkannt. Wir sind zu Recht hier. Wir empfangen, was unsere Taten verdienen, hat er gesagt. Zweitens, sein konkretes Bitten. Gedenke an mich, wenn du in dein Reich gehst. Und drittens, dass wir das Ziel nicht aus den Augen verlieren. Schließen möchte ich mit einer Geschichte, die vielleicht bekannt ist, aber trotzdem immer wieder für mich sehr bewegend ist. Die Geschichte von Maximilian Kolbe. 1941 sollte als Vergeltungsmaßnahme für den Ausbruch im Konzentrationslager Auschwitz jeder zehnte Häftling erschossen werden. Die Häftlinge mussten sich in einer Reihe aufstellen, es wurde gezählt und jeder zehnte wurde zum Tode verurteilt. Als die Zahl 10 auf einen Mann fiel, der viele Kinder hatte, sprang neben ihm der Pater Maximilian Kolbe vor und sagte, er schießt mich statt des Familienvaters. Der Lagerkommandant stimmte zu, ließ Maximilian Kolbe jedoch nicht erschießen, sondern langsam und qualvoll verhungern. Er starb am 14. August 1941. Der Gerettete, der Vater, der eigentlich an seiner Stelle hätte sterben müssen, der war so fertig, der weinte nur tagelang und nahm ebenfalls keine Nahrung zu sich. Schließlich sagten die Kameraden zu ihm, wenn du nicht isst, wirst du auch verhungern. Und dann ist das Opfer, der Tod von Maximilian Kolbe für dich, der für dich gestorben ist, umsonst gewesen. Lebe so, dass sich das Opfer gelohnt hat. Und das möchte ich uns zum Schluss sagen. Lasst uns so leben, dass das Opfer von Jesus Christus nicht umsonst gewesen ist. Er ist für uns gestorben, damit wir leben. Und so sollen wir auch mit ihm leben. Vielleicht, indem wir uns diesen Schächer am Kreuz zum Vorbild nehmen, der seine Schuld eingestanden hat, eingesehen hat, der mit seiner Schuld zu Jesus gegangen ist und der das Ziel nicht aus den Augen verloren hat. Amen.